Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und als ich jetzt unten gerade auf Toilette noch war vor dem Podcast und mir die Hände gewaschen habe, ist das dann so eine besondere Freude, so nach dem Motto, so die Toilette ist direkt wieder leer und ich kann mir die Hände waschen, ohne vorher die Wasserpumpe anzumachen. Das klingt vielleicht jetzt erstmal so primitiv, aber ich finde, wir dürfen nicht vergessen, dass dieser immense Wohlstand und Luxus und auch diese sanitären Möglichkeiten, die wir haben, die sind ja gerade mal so ein Jahrhundert alt, wenn es hochkommt. Und im Vanlife ist es ja nicht dreckig, es ist nur einfach komplexer, diese ganzen Sachen zu erledigen. Also dieses, ob es Auswandersendungen sind oder Dokus über Millionäre oder Influencer, die machen das alles nur noch schlimmer, weil wenn wir die ganze Zeit gesagt bekommen, wenn du nicht entweder im Lotto gewinnst oder Influencer wirst, dann kannst du nicht das Leben leben, was du möchtest, weil du musst irgendwie normal Geld verdienen. Das ist halt super tragisch. Also wir denken, wir geben den Leuten damit so einen Traum, an dem sie arbeiten können, aber wir machen das Ganze eigentlich nur noch unrealistischer, dass sie versuchen, mit dem, was sie jetzt schon haben und sind, sich was aufzubauen, was zu ihnen passt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie lebt und arbeitet es sich in einem Van? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Beraterin Leonie Müller eingeladen. Ja, ich wollte ein Intro vorbereiten zu Leonie, aber allein schon im Vorgespräch habe ich gemerkt, sie hat so viele Facetten, dass ich sie gar nicht richtig greifen kann. Wo habe ich Leonie kennengelernt? Ich habe Leonie kennengelernt bei der New Work Society auf einem ganz fabelhaften Event mit ganz fabelhaften Menschen, wozu ich auch einige bewegen konnte, in meinem neuen Buch mitzuwirken, New Work und Resilienz. Und Leonie war für mich auf jeden Fall eine Kandidatin, die ich unbedingt dabei haben wollte. Und ich hoffe, nach diesem Gespräch wisst ihr auch warum. Vielleicht so viel, denn das ist ja der Titel der Folge. Leonie lebt und arbeitet in einem Van. Dadurch ist sie auf LinkedIn sehr präsent, sichtbar, aber sie hat tausend andere Themen, über die ich mit ihr sprechen kann und möchte. Aber das werdet ihr gleich erfahren. Aber bevor ich jetzt noch weitere Worte verliere, liebe Leonie, willst du dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Sehr gerne. Das klingt nach einer ganz leichten philosophischen Aufgabe. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin Leonie Müller, ich bin Anfang 30, bin studierte Kommunikationswissenschaftlerin und als nomadische Beraterin unterwegs. Ich mache, wie viele andere auch, Unternehmensberatung, Trainings, Coachings, Workshops im Bereich Unternehmenskultur, Kommunikation, Zusammenarbeit und Konflikte. Und ich mache das in und mit und aus meinem New Work Van heraus. Das ist ein 7 Meter Transporter, den ich selbst ausgebaut habe und in dem ich fulltime wohne das ganze Jahr in Deutschland. Das heißt, ich habe da eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Sofa, ein Badezimmer dabei, kleine Dachterrasse obendrauf. Und ich habe aber eben auch meine Coaching-Ecke, meine New Work Bibliothek, meinen Stehschreibtisch dabei und wohne in dem Van und nutze ihn aber eben auch, um mit Kunden, mit Coaches zu arbeiten und auch ganz klassisch, wie andere das mit ihrem Auto machen, natürlich zu den Unternehmen zu fahren, mit denen ich arbeite, vor Ort zu parken und dann drinnen oder auch draußen die Workshops zu machen.
Cool. Ich hatte schon sehr früh das Vergnügen, nämlich bei der Veranstaltung in diesen Van mal rein zu dürfen, mir den anzuschauen. Und von außen sieht es halt, ich sag mal so, wie so ein langweiliger großer Transporter aus und drin extrem wohnlich, extrem gemütlich und so ein bisschen wie, als wenn man den Schrank von Narnia öffnet. Das heißt, von außen wirkt es so klein und wenn man reingeht, ist es dann doch ein Reich. Wie kam es, dass du dich dazu entschieden hast, ein Leben in einem Van zu führen und nicht nur dein Privatleben, sondern auch dein Berufsleben?
Ich bin eine sehr nomadische Seele, was meine Mutter auf jeden Fall auch schon getriggert und gefördert hat, indem sie seit frühester Kindheit mit mir wahnsinnig viel unterwegs ist. Also im Auto hinten auf einer umgeklappten Bank mit einer Matratze geschlafen im Golf. Wir haben Radtouren gemacht und Wanderwege und sind ganz viel verreist. Und sie hat mir sehr früh einsozialisiert, neugierig zu sein, auf verschiedene Kulturen, auf andere Kontinente, aber auch einfach auf irgendwelche kleinen Orte in Deutschland und mir auch durch diesen Reisestil sehr früh beigebracht, dass ich nicht immer alles planen muss, sondern dass ich einfach mal gucke, wo ich heute übernachte. Also das ist was wir haben das bei unserer, als ich irgendwie 10 war, bei unserer Radtour schon gemacht. Wir sind einfach drauf losgefahren, geguckt, wie weit wir gekommen sind beim Elbe-Radweg und haben uns dann irgendwas gesucht. Und selbst wenn es nicht einfach war, was zu finden, hat doch letztendlich ja mal es irgendwie geklappt. Und das hat sie mir sehr früh beigebracht. Und jetzt als erwachsene Person versuche ich in den verschiedenen Lebensabschnitten daran angepasst, das weiterzuleben und weiterzuführen und diese nomadische Seele, die ich bin, zu verbinden mit den Anforderungen, die ein normales, erwachsenes Leben so hat und die ich natürlich auch gerne nachgehe. Und in meinem Fall bedeutet das, dass ich vor dem Studium 9 Monate auf Weltreise war. Im Studium hatte ich dann 4 Jahre lang eine Bankart 100 und keine eigene Wohnung. Und als Corona kam, ist die Idee entstanden, dieses Camping und Vanlife, was ja gerade mit Corona ein großes Thema wurde und was ich auf meiner Weltreise auch schon mal erlebt und gelebt habe, umzumünzen und ein bisschen umzuwandeln und zu sagen, ich habe einen selbst ausgebauten Van, in und mit dem ich aber eben auch arbeiten kann. Einmal als USP natürlich auch, es ist ein Alleinstellungsmerkmal unter all den New Work-Beratern da draußen und einfach, weil es eben auch wirklich meinem nomadischen Naturell entspricht. So ist die Idee entstanden und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich dann mit viel Zeit und viel Learnings beim Ausbau vor allem, weil ich ja Kommunikationswissenschaftlerin bin und bisher nichts Handwerkliches gemacht habe, dass das geglückt ist und dass es auch wirklich Abnehmer findet, also dass wirklich Menschen das spannend finden, dass Menschen mich deswegen einladen, dass ich deswegen ja Aufmerksamkeit bekomme und Aufträge bekomme von Unternehmen, die das für die das auch wirklich passt. Also ich höre ganz oft von meinen Auftraggebern, wir wollten bewusst dich für diesen Workshop oder diese Keynote oder dieses Coaching, weil du so frischer Wind bist und weil du wirklich das lebst, wovon andere nur reden.
Ja, du sagst das so positionierungsmäßig. Das heißt, wenn ich ein Positionierungscoaching mache, würde ich sagen, ja, arbeite mein USP raus, etc. Aber es ist jetzt nicht so, ja, wir suchen mal 3 Attribute raus, sondern du lebst ja in diesem Van. Also jetzt zu sagen, du bist ja nur, das ist eine Positionierung, das ist stark. Nee, du lebst ja wirklich da drin. Und ich war ja sofort begeistert und neidisch, das falsche Wort, aber so dieser nach dem Riemann-Thomann-Modell, so Nähe-Distanz, so Distanz, oh geil, einfach mal abhauen, sich reinsetzen. Und dann weiß ich aber, nach 2-3 Tagen würde ich Sachen vermissen ganz schnell. Das heißt, dieses Abenteuer wäre für mich schnell zu Ende. Wie ist das? Also es ist ja für mich, deswegen sage ich, es ist nicht nur ein USP für mich, sondern es ist ja, du lebst das ja, wahrlich.
Ja.
Und was sind so für dich die Vorteile? Ja, aber da lass uns gern enden, sondern was sind vor allem die Nachteile? Weil für mich liegen so ganz viele Nachteile. Also ich fange an bei Sanitär, bei Wetter, bei Klima. Und inwiefern sind das vielleicht für dich keine Nachteile?
Also auf jeden Fall, wie du gerade gesagt hast, das war auch aus mir heraus nicht als USP hauptsächlich gemeint, sondern ich würde so auf jeden Fall auch leben, wenn es nichts mit meiner Arbeit zu tun hätte, auf jeden Fall. Und habe das Glück, dass es eben sich gut ergänzt. Das Vanlife hat sehr viele Vorteile. Und auch einige, ja, Nachteile ist immer ein großes Wort. Ich würde sagen, Herausforderungen, die man in einem sesshaften Lebensstil in einer Wohnung im Haus nicht hat. Genauso wie es eben Vorteile hat, die man im sesshaften Lebensstil nicht hat. Wie bei allem im Leben gilt, glaube ich, grundsätzlich, man muss der Typ dafür sein. Also es gibt sicherlich genauso Leute, die im Haus und Hund und Carport und Kinder vielleicht von außen betrachtet das haben, was sich viele Menschen wünschen, aber zu denen es nicht passt und die es deswegen sehr anstrengend finden und sehr unzufrieden damit sind. Das Gleiche gilt, glaube ich, beim Vanlife. Wenn man jetzt denkt, ah, Vanlife ist gerade so hip und das sieht auf YouTube so toll aus und deswegen mache ich das mal, dann stellt man sehr schnell fest, dass man auf YouTube immer nur sehr kleine Ausschnitte daraus sieht und sich auch wie bei vielen im Leben die Essenz des Ganzen nicht wirklich vermitteln lässt. Und im Vanlife gibt es einfach einige To-dos und einige Gedanken, einige Perspektiven, die man im Alltag im Haus, in der Wohnung nicht hat. Also ich bin sehr ressourcenorientiert. Ich habe einen Wassertank mit 94 Litern, der ist irgendwann leer. Ich habe einen Abwassertank, der ist irgendwann voll. Ich habe eine Toilette, die ist irgendwann voll. Ich habe einen Mülleimer, der ist irgendwann voll. Das heißt, im Alltag kreisen ständig natürlich die Gedanken darum, ah, dann leere ich da den Mülleimer und da tanke ich frisches Wasser und dann reicht das bis da und da etc. Und in einer normalen Wohnung kommt der Strom aus der Steckdose und das Wasser aus dem Wasserhahn. Und das könnte man sagen, ist ein Nachteil. Ich persönlich empfinde es als Bereicherung, weil ich dadurch viel bewusster mit Ressourcen umgehe und weil ich dadurch ein viel größeres Bewusstsein dafür habe, wo Ressourcen überhaupt herkommen. Und wenn ich in, zum Beispiel jetzt hier bei dir, ja gerade sind wir hier in Würzburg in deinen tollen Räumlichkeiten und als ich jetzt unten gerade auf Toilette noch war vor dem Podcast und mir die Hände gewaschen habe, ist das dann so eine besondere Freude, so nach dem Motto so, ah, die Toilette ist direkt wieder leer und ich kann mir die Hände waschen, ohne vorher die Wasserpumpe anzumachen. Das klingt vielleicht jetzt erstmal so primitiv, aber ich finde, wir dürfen nicht vergessen, dass dieser immense Wohlstand und Luxus und auch diese sanitären Möglichkeiten, die wir haben, die sind ja gerade mal so ein Jahrhundert alt, wenn es hochkommt. Und im Vanlife ist es ja nicht dreckig, es ist nur einfach komplexer, diese ganzen Sachen zu erledigen. Und ich habe natürlich auch, was vielleicht andere als Stress empfinden würden, immer dieses Thema, wo übernachte ich abends? Ich bin jede Woche an verschiedensten Orten, je nachdem da, wo ich privat und beruflich Termine habe oder wo ich gerne hin möchte. Und ich weiß meistens noch nicht, wo ich übernachte. Ich weiß noch nicht, wo ich heute Abend übernachte. Und das weiß ich die meisten Tage noch nicht. Und manche würde das sehr stressen. Für mich ist es meistens Freiheit und manchmal Stress. Und so ist es, glaube ich, zeigt sich beim Vanlife vielleicht einfach noch mehr als bei anderen Lebensstilen, dass man an vielem Freude haben kann und vieles als Abenteuer sehen kann, wenn man der Typ dafür ist. Und ich bin definitiv der Typ für das, was ich gerade mache. Und bin natürlich wie in allem auch immer mal zwischendrin genervt von, wenn irgendwas zu einem Zeitpunkt kaputt geht, wo ich es gerade gar nicht gebrauchen kann. So die Heizung kurz vorm Winter oder so. Und dann muss ich das entweder selbst reparieren oder mich darum kümmern, dass ich das erledigt bekomme. Aber ich genieße auch sehr die Vorteile. Und auch wie heute wieder, nicht zu wissen, wo ich übernachte, ist einfach eine große Freude in mir und so das Gefühl von Abenteuer. Obwohl wir einen relativ durchschnittlich, ein bisschen regnerisch, ein bisschen sonnigen Frühlingstag in Deutschland haben, wo andere sagen würden, ich muss auf die Malediven oder ich muss nach Indien oder so, um Abenteuer zu erleben. Und ich habe das halt hier im Alltag und das weiß ich sehr zu schätzen.
Ja, ja, cool. Ich erinnere mich noch, da wo ich dich kennengelernt habe, es war dann in Frankfurt. Ich sag mal, ganz um die Ecke war dann das Gym von Eckerlin, MMA-Studios. Also da war schon eine besondere Gegend, sage ich mal. Und ich habe mir dann gedacht, okay, eine junge, hübsche Frau schläft nachts in einem Van auf einem Parkplatz in einem Frankfurter Viertel, wo ich sage, bräuchte ich jetzt nicht. Wie ist da dein Sicherheitsempfinden, dein Sicherheitsgefühl, wenn du quasi allein irgendwo auf einem Parkplatz in einer Stadt wie Frankfurt schläfst?
Das Wichtigste ist, glaube ich, eine gute Intuition, ein gutes Bauchgefühl für die Gegend, in der man ist. Mir war auf jeden Fall beim Ausbau auch wichtig, dass ich verschiedene Sicherheitsinstallationen habe. Also ich habe eine Alarmanlage, die Türen und Fenster sind extra gesichert. Ich habe einen Gaswarner, also der Betäubungsgas etc. dagegen warnt. Und verschiedene Installationen, die das Ganze ein bisschen sicherer machen, als ein Fahrzeug vielleicht eigentlich ist. Ich weiß natürlich auch, dass man in so ein Fahrzeug im Zweifel ein bisschen einfacher reinkommt als in viele Häuser. Gleichzeitig statistisch, ironischerweise, ist das, was ich mache, extrem sicher. Also gerade auch als Frau muss man sagen, dass alleine am Waldrand in einem Wohnmobil statistisch viel, viel sicherer ist, als literally irgendwo anders zu sein. Es klingt ironisch, aber es ist wirklich so. Also die eigene Beziehung und der eigene Haushalt bleiben weiterhin sehr gefährlich für Frauen. Ne? Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin und Ex-Partnerin umzubringen und fast jeden zweiten gelingt es. Ob ich in einer Disco bin, wo K.O.-Tropfen mir irgendwo reingegeben werden können, am Arbeitsplatz oder in einer Straßenbahn, wo ich irgendwie auf einmal berührt werde oder irgendjemand irgendwas Sexistisches sagt oder etc. Also es ist so alleine am Waldrand im Wohnmobil und man hört es irgendwo rascheln, denkt man sich auch, ne, so die alten Instinkte kicken ein, dass man sich fragt, so ist das gerade ein Vogel oder versucht da jemand mir aufs Dach zu steigen oder irgendwas. Aber statistisch ist es viel sicherer und wenn ich mich nicht sicher fühle an einem Ort, dann bleibe ich da auch nicht, dann fahre ich weiter. Und das ist auch nochmal ganz spannend, wie das so nochmal das Bewusstsein für die Umgebung schult.
Ja, ich glaube, da gibt es ja gerade die Diskussion oder diese Studie oder diese Umfrage, wovor hat man mehr Angst, vor einem Mann im Wald oder vor einem Bär im Wald bei Frauen, ne?
Ja, und es ist wirklich so, es ist der Mann, ja, weil bei einem Bären kann man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dass da vermutlich nichts passiert. Man wird auch hinterher nicht gefragt, was man anhatte. Oder nach dem Motto, ne, wenn du da so knackig rumläufst, natürlich kann der Bär nicht anders, als dich dann zu essen so.
Snackable.
Ja, ne? Okay, ja, man muss tragischerweise, ne, muss man es wirklich so sagen. Und ich kann da alle nur ermutigen, weil ich begegne vielen, also ob jetzt online oder im echten Leben, vielen Frauen allen Alters, die sagen, oh, ich würde das total gern auch machen, aber ich traue mich noch nicht mal in einem Campingplatz alleine. Nicht, wir sprechen nicht von einem Zelt, ne, sondern von einem abschießbaren Fahrzeug. Ich traue mich noch nicht mal alleine auf einem Campingplatz in einem abschießbaren Fahrzeug zu übernachten. Und da müssen wir sagen, haben wir gesellschaftlich es wirklich geschafft, Ängste zu verbreiten, die so dem nicht angemessen sind. Und ich glaube, wie allgemein im Leben ist es hilfreich, nicht naiv durchs Leben zu gehen, nach dem Motto so, ach, da wird schon nichts passieren und die Leute sind noch alle nett und gut und so, sondern zu wissen, es gibt Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten, einmal mental, einmal vielleicht auch mit Verteidigungsmitteln, die man hat, mit ein bisschen Wissen über Selbstverteidigung etc. Und dann eben einfach statistisch wirklich mal zu gucken, was ist denn wie wahrscheinlich. Und da kann ich alle Männer und Frauen und alle jenseits davon nur ermutigen, euch davon nicht zurückhalten zu lassen, weil man so viel verpasst im Leben.
Ja, also ich hatte mit Leonie das schon ein bisschen auch im Vorgespräch, da sagen die Zuhörer immer, Danny, sag nicht immer, was alles im Vorgespräch hast, das wir verpasst haben.
Du müsstest eigentlich nur das Vorgespräch aufnehmen.
Genau.
Weißt du, das wäre auch immer eine Art von Podcast.
Das Spannende sind tatsächlich auch noch die Nachgespräche, weil dann kommen die ganzen Insights, aber die sind bewusst dann nicht öffentlich. Nein, aber im Vorgespräch, ich bewundere Leonie auf vielerlei Hinsichten und für viele Aspekte. Und ich hatte letztens, ich habe es auch auf LinkedIn geschrieben, so einen Moment, ich habe so einen meiner sicherheitspolitischen Nerd-Podcasts gehört, das heißt Streitkräfte und Strategien vom NDR, den höre ich immer. Und plötzlich höre ich dann tatsächlich, dass Leonie Müller da ist. Eine Person, die ich mit ganz viel positiven und unterschiedlichsten Sachen attribuiere, aber in diesem Sektor heißt sie gar nicht gesehen. Und das hängt aber so ein bisschen auch mit dem Thema zusammen, was wir jetzt gerade haben, nämlich Sicherheit, Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Selbstbehauptung, Selbstwert. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam und was das eigentlich mit deiner Person auch zu tun hat, dass du quasi plötzlich in so einem Podcast als nicht Speakerin, aber als Gästin landest.
Mhm. Ich bin auf jeden Fall so ein Mensch, der sehr allgemein interessiert ist an ganz verschiedenen Welten und Perspektiven aufs Leben und besuche öfter mal in einer Akademie, Evangelische Akademie in Loccum in Niedersachsen ist die, besuche öfter mal, weil ich dem Haus aus meiner Kindheit sehr verbunden bin, verschiedene spannende Tagungen, die da anbieten zu gesellschaftspolitischen Themen und war da letztes Jahr im Dezember auf einer dreitägigen Tagung zum Thema Zivilschutz und Zivilverteidigung, weil einmal durch den Ukraine-Krieg und auch durch mein Vanlife und vor allem auch die Verbindung davon, ich nochmal eine ganz andere Perspektive und ich glaube, so wie wir alle auch, ne, bekommen haben auf, was Sicherheit eigentlich wirklich bedeutet, was Demokratie wirklich bedeutet. Und ich habe den Van zusammen ausgebaut und konnte ihn auch, muss man sagen, wirklich nur dank und mit unserem Nachbarn in Bielefeld ausbauen. Der Klaus, der ist Mitte 80, der hat vor 30 Jahren schon sein Wohnmobil ausgebaut und ist mit seiner Frau da bis heute drin unterwegs. Und der war 5 oder 6 und ist in Berlin aufgewachsen, als der Krieg zu Ende ging. Und an dem Tag, wo wir bei ihm unten in der Werkstatt an meinem Bett gewerkelt haben für den Van, begann der Krieg in der Ukraine. Und er hat erzählt von seinen Erfahrungen, wie die Russen damals Berlin eingenommen haben. Und erstens dieses Erlebnis und auch zweitens diese Verbundenheit mit der Natur, diese Sicherheitsthemen, worüber wir es gerade hatten, die haben mich die letzten Jahre jetzt nochmal sehr angeregt, wirklich auch unabhängiger werden zu wollen, also noch mehr Kompetenzen zu haben als das, was ich auch privat und beruflich gerne mache. Und es ist, ne, es ist ein tolles Gefühl, einen Workshop zu konzipieren und zu leiten, kennst du auch, wo man dann merkt, das passt zu den Leuten, da kommen Erkenntnisse raus, damit wird weitergearbeitet, das ist toll. Aber so ein bisschen mehr back to the roots, so ein bisschen mehr zurück zu, ich kann auch Feuer machen ohne Feuerzeug und ich kann auch Wasser filtern ohne den Brita-Filter in der Küche. Ja, und ja, so bin ich zu dieser Tagung gekommen und habe super spannende Inhalte erfahren um die sicherheitspolitische Situation in Deutschland und insbesondere auch vor dem Beispiel der Ukraine, wie wichtig es ist, dass wir als Bevölkerung klarkommen und dass wir gerade im Krisen- oder im Kriegsfall in einer Notsituation klarkommen, ohne ein paar Tage Strom, ohne ein paar Tage Wasser, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Und ja, so kam ich als einige von wenigen interessierten Bürgern, hauptsächlich war das der Fachpublikum bei dieser Tagung, dann mit der Julia Weigelt ins Gespräch, die ja als Journalistin diesen Podcast mitführt. Und ja, wir stellten dann im Gespräch jetzt recht schnell fest, dass es da noch einen anderen Teilnehmer auf der Tagung auch gibt, der auch im Podcast vorkommt, der ganz anders als ich ein älterer Mann ist, der auch sagt, ich möchte mich engagieren, aber ich finde da zivilschutzrechtlich noch nicht wirklich die Möglichkeiten für. Und ja, so kam das, dass ich in diesem Podcast gelandet bin und so wie von dir, von einigen überraschten Menschen, die mich so gar nicht in dem Thema verortet haben, dann die Nachricht bekamen, so, oh, ich habe dich da gehört, was denn da los?
Ja, ich finde es, ich will gar nicht so stark in die sicherheitspolitische Domäne reingehen und gleichzeitig ist es total spannend, weil es bei, und ich sage, das klingt despektierlich, das ist nicht so gemeint, bei jemandem wie dir quasi komplett angekommen ist. Denn wir reden jetzt gerade über 500 Millionen Sondervermögen oder Aufrüstung der Bundeswehr. Aber das bringt ja alles nichts, wenn die Bevölkerung sich nicht resilient aufstellt. Die Bundeswehr kann das nicht reißen, was man alles machen muss.
Genau.
In der Zivilgesellschaft, vom Krankenhaus. Du hast gesagt, der Kamerad, der war ja auch bei der Bundeswehr, der mitgesprochen hat dort, war Experte für Energieversorgung und Wasserwirtschaft. Das heißt, kritische Infrastruktur. Und gerade dieses Auseinandersetzen, das finde ich auch so wichtig. Wir haben es in der Corona-Krise gemerkt, da wurde plötzlich Klopapier gehamstert und Öl. Aber was sind eigentlich die Sachen, die man dann wirklich zum Leben braucht? Und ne, wenn wir jetzt schauen in der Ukraine, es wird als erstes die Energieinfrastruktur zerstört, massiv zerstört. Wie mache ich ein Feuer? Wie koche ich? Wie etc.? Wie kann ich Sachen kühlen, wenn der Kühlschrank kaputt ist? Mhm. Also wir sind ja ganz schnell an existenziellen Themen dran. Und von daher fand ich diese Brücke, die du da geschlagen hast, total spannend. Und vielleicht auch noch eine Hörempfehlung für die Zuhörerinnen. Nico Gramenz war ja auch schon mal im Paperwings Podcast. Der hat auch einen ganz tollen Podcast, der heißt Kriegsbewusst, wo es auch so ganz viel um diese Themen geht. Experten, also nicht nur die ganzen militärischen Komponenten, sondern einfach ganz viele. Das heißt, finde ich super, super zeitgemäß. Ich mache den Schwenk wieder ein bisschen weg, damit das so ein bisschen wir gar nicht so sicherheitspolitisch werden. Aber einfach nur, dass ihr nochmal diese Facette auch von Leonie so ein bisschen mitgekriegt habt, die mich an ihr so fasziniert. Du bist Mitautorin bei mir in dem Buch New Work und Resilienz. Jetzt haben wir schon ein bisschen erleben dürfen, was du mit Resilienz zu tun hast. Aber was ist für dich der Van? Inwiefern ist für dich der Van New Work oder was verbirgt für dich, steht hinter dem Begriff New Work?
Mhm. New Work ist ja wie so ein Containerbegriff, so ein Container, der in der Landschaft rumsteht und da steht New Work drauf und da schmeißen verschiedene Menschen und Organisationen ganz verschiedene Begriffe und Konzepte rein und sagen dann, das ist New Work, also von flachen Hierarchien, Homeoffice, neue Arbeitszeitkonzepte etc. Und ich sage immer gern, dass dieser Container eigentlich halt im Garten von einem alten weißen Mann steht und von einem alten weisen Mann vor allem, nämlich Fridtjof Bergmann. Und dieser hat den historischen New Work-Begriff eigentlich mal begründet vor über 40 Jahren. Und dem bin ich sehr verbunden. Er sagt ja, New Work bedeutet eine neue Form der Organisation, wie wir Arbeit und Erwerbsarbeit und Leben zusammenbringen. Und dass Arbeit etwas ist, was sehr viele Menschen krank macht. Aber auch wenn wir es anders, wenn wir es besser gestalten, was wahnsinnig viel Freude und Sinn und Leidenschaft und Wirksamkeit bringen kann. Und er regt uns ja an, rauszufinden, was es ist, was wir wirklich, wirklich wollen. Und der New Work Van für mich persönlich ist das als Projekt und als Lebens- und Arbeitsstil, was ich wirklich, wirklich will. Und ermöglicht mir das zu tun, was ich beruflich und privat wirklich, wirklich möchte, nämlich Menschen zu inspirieren, anders drüber nachzudenken, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir verreisen und dass das ja auch alles zusammenhängt. Also wir reden auch gerade in der Unternehmenswelt ganz viel von der Transformation der Arbeitswelt. Aber was bedeutet das dann für das Ganze drumherum? Also wie verändern sich Familien, wie verändern sich Wohnungen, wie verändern sich Urlaube, Thema Workation etc., wenn sich die Arbeitswelt verändert? Und das ist New Work für mich, also eben das rauszufinden, was wir wirklich, wirklich wollen, einen Arbeitsmodus, einen Arbeitsstil zu finden, der gesund ist und der das Gefühl von Wirksamkeit gibt.
Ja, ich finde es total spannend. Wir hatten auch, obwohl wir beide quasi Training, Coaching, Beratung machen, haben wir beide auch Paarberatung. Ich hatte letzte Woche Freitag hier auf der Couch, neben der wir gerade sitzen, gerade auch wieder ein paar sitzen zu so einem Thema. Und ich habe letztens einen schönen Begriff gelesen von Ingrid Gersbach, war hier auch schon so eine Design Thinking Pionierin, sage ich mal. Die hat einen schönen Begriff jetzt bei LinkedIn gepostet, nicht New Work-Life Balance, sondern New Work Work-Life Alignment. Mhm. Das heißt, diese, ich kann es gar nicht schön übersetzen, aber was ist für dich was würdest du mit diesem Work-Life Alignment sehen? Was ist eine stimmige Lösung oder wie können Menschen ein für sich stimmiges Konzept fürs Leben kriegen? Du hast schon gesagt, also ich finde dein Leben irgendwie total faszinierend und cool und dann leuchten meine Augen und gleichzeitig wäre ich nach 3 Tagen irgendwie gefrustet, so, weil nicht meine heiße große Wanne da ist, in die ich jetzt, wo ich meine Duftkerze anmache und mein changierendes Licht, das würde mir einfach fehlen und ich wäre schon not amused. So, wie ist deine Erfahrung mit Menschen, wie kriegen die diese Balance hin, dieses Work-Life-Alignment, dieses, was will ich wirklich im Leben? Wie finden wir dann den richtigen Weg für uns?
Mhm. Ich glaube, die wichtige Grundlage ist erstmal zu sehen, dass ja alles im Leben Leben ist. Also Work-Life-Balance wird ja deswegen als Begriff auch so oft kritisiert, weil das irgendwie impliziert, dass Work nichts mit Life zu tun hat. Aber alles im Leben ist Arbeit. Ist Arbeit, das ist auch schön, das war jetzt ein freudscher Versprecher, ist das natürlich umgekehrt genauso. Also alles im Leben ist Arbeit und alles, was wir arbeitsmäßig machen, ist ja auch Leben. Es ist Lebenszeit. Also wenn ich auf der Arbeit sitze und irgendwie Tetris am Laptop daddel und mir denke, haha, ich stehle meinem Chef gerade 2 Stunden Arbeitszeit, ich soll eigentlich was anderes machen, aber ich daddel hier Tetris. Das ist Mindset von vielen Menschen. Dann ist das ja schön, aber es ist meine Lebenszeit, die ich damit genauso verschwende wie die der Organisation gerade. Und ich finde, da dürfen wir als Gesellschaft hinkommen, diesen Zusammenhang wieder mehr zu sehen. Und wenn wir uns zum Beispiel jemanden vorstellen, der in einer Chemiefabrik arbeitet und dort mit giftigen Gasen zu tun hat, dann ist es einfach zu sehen, dass wenn der da sehr viel arbeitet und sehr viel auch vielleicht ohne wirkliche Schutzkleidung arbeitet etc., dass der dann gesundheitliche Probleme hat, die sich dann vielleicht auch auf seine Lebenserwartung und seine Lebensqualität ausschlagen und damit auch auf sein Privatleben. Und bei vielen Menschen, fast die Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung ist ja in Denkberufen wie wir tätig, ist das vielleicht erst von ersten Blick nicht so offensichtlich, dass die Art, wie ich arbeite, wie ich im Büro sitze, wie es mir geht, wenn ich da bin, sich auch ganz elementar auf mein Leben auswirkt. Und das umgekehrt, wenn ich eine Arbeit mache, die mir total viel Freude bringt und das Sinnerleben gibt, dann ja auch als Mensch besser drauf bin, was sich in meinem Privatleben auch wieder auswirkt. Ich glaube, das ist was wir erstmal verstehen dürfen, dass das nicht getrennt ist. Und dann ist ja die spannende Frage, mal rauszufinden, was passt wirklich zu mir, abgesehen von dem, was ich denke, was normal ist, wie man arbeiten, leben, Beziehung führen, Urlaub machen sollte. Denn wir haben schon ein sehr stark verbreitetes Narrativ in Deutschland und auch in der Wirtschaft, was sich in den letzten Debatten zum Thema 4-Tage-Woche ja auch mal wieder zeigt, nämlich dieses Narrativ von, es wird jetzt gearbeitet und es wird gelitten. Und wenn man vielleicht ein kleines bisschen Spaß oder Sinn dabei auch noch empfindet, ist das cool, aber das ist nicht der Kern des Ganzen. Und wenn wir dann in Rente sind, dann können wir machen, was wir wollen. Und das Narrativ hält sich sehr hartnäckig und führt dazu, dass Menschen dann sagen, ah, okay, ja, diese Arbeit irgendwie, ja, die ist nicht so richtig gesund und die macht mich auch nicht so richtig glücklich, aber so macht man das halt, so machen das alle um mich herum auch, alle denken sich, wieder Montag, alle denken sich, meine Chefin. Und dann kommen wir in Rente und stellen dann fest, statistisch, dass die Krankheitszahlen total hochgehen, weil es eben nicht glücklich und zufrieden macht, wenn man von einem auf den anderen Tag nichts mehr Sinnvolles zu tun hat. Erst 2 Wochen ist vielleicht schön und danach wird's kritisch. Das heißt, wir haben da dieses sehr große Rentenfreiheitsnarrativ in Deutschland. Und ich finde das immer wieder spannend, da Impulse zu geben, das mal zu hinterfragen und euch mal wirklich zu fragen, wenn ich das, die ganzen Erwartungen mal wegnehme, also wenn ich wegnehme, wie die anderen das machen, was ich denke, was meine Familie erwartet, was ich denke, was meine Organisation erwartet, meine Nachbarschaft etc. Wer bin ich denn? Was passt wirklich zu mir? Und auch einfach mal verschiedene Lebensstile auszuprobieren. Und bei mir auch mit dem Vanlife geht es nicht darum, Leuten zu sagen, guck mal, macht das einfach so, dann seid ihr auch voll happy, weil ich ja eben weiß, dass es so eine Typsache ist, sondern die Inspiration zu setzen, guck mal, man kann es auch anders machen, man kann anders arbeiten, man kann anders leben. Man kann anders Hobbys haben, man kann anders sich mit Freunden treffen, man kann anders Geld verdienen und trotzdem einen normalen Alltag haben. Denn bei uns ist ja auch so dieses Lotto-Narrativ sehr groß. Also nach dem Motto, entweder ich gewinne im Lotto oder ich werde Influencer mit meinen Millionen und dann hänge ich in Dubai ab und habe voll das tolle Leben. Und diese Aussteiger-Narrative, die ja übrigens auch die Medien immer sehr lieben, ne? Also dieses, ob es Auswandersendungen sind oder Dokus über Millionäre oder Influencer, die machen das alles nur noch schlimmer. Weil wenn wir die ganze Zeit gesagt bekommen, wenn du nicht entweder im Lotto gewinnst oder Influencer wirst, dann kannst du nicht das Leben leben, was du möchtest, weil du musst irgendwie normal Geld verdienen. Das ist halt super tragisch. Also wir denken, wir geben den Leuten damit so einen Traum, an dem sie arbeiten können, aber wir machen das Ganze eigentlich nur noch unrealistischer, dass sie versuchen, mit dem, was sie jetzt schon haben und sind, sich was aufzubauen, was zu ihnen passt.
Ja, geiler Impuls jetzt, wenn ihr kurz rückskippt und die Folge mit Christian Wolf anhört. Das heißt, Christian Wolf hat das quasi geschafft, ist unter 30, ist Influencer, ist Content Creator und ist Multimillionär. Die letzte Schalte, die ich mit ihm gemacht habe, das war jetzt vorgestern, war nach Kapstadt in seine Villa Ja, der hat das alles erreicht, aber der brennt weiter. Also der hat das Geld nicht gekriegt, um dann auszusteigen, sondern der hat das Geld dann, also er hat sich rausgekauft oder hat Anteile gekriegt, aber er brennt halt weiter und arbeitet und arbeitet und arbeitet, weil er seinen Job liebt und deswegen hat auch so viel Geld verdient und nicht, er hat die Millionen gemacht, steigt aus und jetzt macht er sich nur ein schönes Leben und arbeitet nicht mehr. Mhm. Und das ist so, glaube ich, auch dieses, wenn ich glaube, ich verdiene eine Million und dann mache ich nichts mehr, ist auch genau das falsche Verständnis von Resilienz und Selbstwirksamkeit, was eigentlich dahinter steht. Und es gibt dann eine schöne Dokumentation auf Netflix über die über 100-Jährigen und was die alle verbindet. Und alle, was die, sind halt nach Kalifornien gegangen, auf eine Insel nach Japan, an unterschiedliche Orte der Welt, wo die ältesten Menschen der Welt leben. Und eins haben die immer gemeinsam, und das ist nicht, die sind in Rente gegangen, haben dann nichts mehr gemacht, sondern im Gegenteil, die haben immer proaktiv sich mit Sachen beschäftigt. Und Marc Spitzer, der Neurowissenschaftler, hat das mal so schön gesagt, das beste Anti-Demenz-Programm sind Enkel, weil Enkel dich quasi als Großeltern immer challengen, weil die immer irgendwas Chaotisches, Unbedachtes machen, wo du nicht denkst, das passiert gerade. Und deswegen finde ich diesen Impuls, fand ich auch nochmal so wichtig oder schön, weil ich auch glaube, dass dieses Thema der 4-Tage-Woche eigentlich am Ziel vorbeigeht. Denn wenn wir eine Arbeit haben, von dem wir 3 Tage Erholung brauchen, dann sind wir halt irgendwie im falschen Job. So, ich weiß nicht, ich glaube, dir geht es dann ähnlich. Ich habe noch nie so viel gearbeitet in meinem Leben wie jetzt als Selbstständiger und gleichzeitig fühlt es sich nicht mehr nach Arbeit an, weil ich alles für mich mache und selbstwirksam ist.
Und gleichzeitig darf das auch sein, ne? Also ich finde auch einen ganz wichtigen Impuls, dass wir, weil das auch wieder eine Form von menschenunglücklich machen ist. Also wenn ich sage, wenn du nicht den Job hast, wo du morgens aufstehst und denkst, wuhu, geil, ich freue mich so und ich arbeite jetzt 24 Stunden durch und jeden Tag fühle ich mich total sinnerfüllt und habe total viel Freude. Wenn wir Leuten sagen, dass das der Fall sein muss, dann machen wir sie erst recht unglücklich. Also ich finde es auch total in Ordnung und finde, wir sollten das alle mehr in Ordnung finden, wenn Menschen sagen, ich mache da einen Job, den feiere ich nicht total, den hasse ich aber auch nicht. Ich mache den einfach. Ich kann da irgendwas einbringen, was ich gut mache. Ich verdiene damit mein Geld. Ich mache damit was halbwegs Sinnvolles und Wirksames. Und dann habe ich Feierabend und gehe meinen Hobbys nach. Das ist auch total legitim. Und zu dem, was du gerade meintest, super spannendes Beispiel natürlich, ein toller Kontrast mit dem, was du gerade meintest, mit Kapstadt und den Millionen. Diese Millionen brauchen wir halt nicht. Natürlich haben die Vorteile, die haben aber auch Nachteile. Und ich kenne auch aus meiner Arbeit heraus, ehrlich gesagt, sehr wenige Menschen, gerade ne, wenn wir über Geschäftsführer, Vorstände etc. reden, wo ich sagen würde, die haben dieses Geld auf dem Konto und die strahlen so eine wirkliche Zufriedenheit und Lebensfreude aus. Das ist sehr, sehr selten. Das heißt nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt, aber natürlich ist der Kontostand wichtig und mit einer gewissen Lebensqualität verbunden, aber Mut kann man sich nicht kaufen. Ich kann mir ein Coaching kaufen, ich kann mir Therapie kaufen, aber ich kann mir nicht den Mut kaufen, dann wirklich zu sagen, ich mache jetzt mal das, was ich schon immer machen wollte. Und es gibt ja diese schöne Imaginationsübung, wo man sich vorstellt, wenn ich jetzt zum Beispiel 1 Million Euro hätte, was würde ich damit machen? Und dann malt man sich das aus etc. Und dann stellt man sich danach die Frage, was hält mich davon ab, mit diesen Sachen jetzt schon anzufangen? Also wir hatten das Gespräch gerade vor ein paar Tagen in der Freundesgruppe nach dem Motto, wenn wir 100 Millionen hätten, dann irgendwie, was ist die Organisation aufbauen, die das und das Wirksames machen und so. Ja, und dann, als wir uns gefragt haben, okay, können wir das nicht jetzt auch schon, war die Antwort halt ja. Ja. So. Und ich finde, das konfrontiert einen dann auch immer nochmal schön mit dem, was man selbst so an Glaubenssätzen im Kopf hat und auch wir als Gesellschaft als Glaubenssätze so vorantragen, fast schon stolz, die dann halt sich aber oft als Glaubenssätze herausstellen und nicht als Wahrheiten.
Ja, aber das hat auch Christian in dem Beispiel so schön gesagt, ne? Nur weil er jetzt gut Geld hat, heißt das nicht, dass er mehr essen kann. Oder das, was ihm sowieso zur Verfügung steht, das hat er vorher auch schon.
Mhm. Also ob das und Haus jetzt Freunde so groß kann man sein. Sich auch nicht kaufen, ne? Und Liebe kann man sich nicht kaufen und Selbstwert kann man sich nicht kaufen. Also, ne? Ja, genau das.
Naja, er hat so ein schönes Beispiel von einem seiner Vorbilder gesagt. I'm here sitting at the most beautiful sunset and I couldn't give a shit more than that. So, also die Frage ist, ne, was brauchst du, was willst du haben und wo geht's drauf hin? Und ich finde, das ist eine schöne Auseinandersetzung mit New Work und genau, was du gesagt hast. Man darf von seinem Ideal nicht auf andere übergehen. Das heißt, man darf das selbst explorieren. Wo hat man die Selbsterfüllung, Selbstwirksamkeit und dass man auch sagt, okay, ich mache halt hier meinen Verwaltungsjob und der macht mir Spaß. Und wenn der Hammer fällt, fällt der Hammer. Und dann gehe ich in meinem Ehrenamt auf, in meinem Gesangsverein etc. Und ich glaube, das ist genauso New Work. Es muss nicht die New Work Site sein an Mallorca. Es muss nicht der Van sein, sondern es kann auch das Homeoffice oder Buxtehude sein. So. Ich würde noch einen Schwenk zu einem anderen Thema machen wollen mit dir, wo du dich sehr auch aktiv einsetzt, was gefühlt ein Trendthema gerade auch ist, aber auch, weil dem vermutlich zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Und zwar, wenn wir uns so ein bisschen auf, ich nenne es mal Frauenthemen, ich weiß, ich werde jetzt hier schöne Kommentare kriegen, wenn ich sage Frauenthemen, aber es sind halt Themen, mit denen ich, außer dass ich zwei Töchter und eine Frau habe, sonst wenig Berührungspunkte habe. Was sind so die Themen, die Frauen in der Arbeitswelt gerade beschäftigen oder was sind die Themen, mit denen du dich gerade in dem Bereich beschäftigst?
Ja, da findet tatsächlich gerade eine ganz spannende Bewegung statt. Die ist noch klein, aber man sieht, dass die immer größer wird, Gott sei Dank. Nämlich die Beschäftigung mit dem Thema Frauengesundheit und mit den einfach auch biologischen Unterschieden zwischen Frauen und Männern und deren Auswirkungen auf und in und für die Arbeitswelt. Und genau wie du gerade sagst, Frauen sind recht verbreitet. Wir stellen mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Und so gut wie jeder Mensch in Deutschland hat eine Mutter oder eine Cousine oder eine Tante oder eine Tochter oder eine Frau oder eine Schwester. Und wir wissen, dass zum Beispiel, was die Erkennung von Krankheiten angeht, zum Beispiel Frauen haben andere Symptome von Herzinfarkten als Männer. Und deswegen werden diese bei Frauen seltener erkannt mit den entsprechenden Folgen. Negativen Folgen natürlich. Und wir Frauen haben unseren Zyklus. Und da sind wir vielleicht auch so wieder ein bisschen beim Thema Vanlife und Back to the Roots und Back to Nature, dass wir auch Natur sind und als Natur funktionieren. Und die Arbeitswelt mit der Industrialisierung die letzten Jahrhunderte sich zu einem Ort entwickelt hat, der sehr getaktet ist. Also als die Fabriken begründet wurden, hat es Sinn ergeben zu sagen, wir haben 3 Schichten, 8 Stunden am Tag und in jeder Schicht laufen gleich viele Bauteile übers Fließband und die werden genau gleich schnell zusammengesetzt und wir haben eine gleichbleibende Produktivität. Und das stimmt in diesem Bereich, aber in all den anderen Bereichen halt nicht. Und das ist nichts Negatives im Sinne von, aber wie kann, nicht jeder Tag ist gleich produktiv, wie kann das sein? Sondern alles im Leben passiert in Zyklen. Das sehen wir auch in der Landwirtschaft, in der Natur. Jetzt haben wir gerade Frühjahr, die Natur entwickelt sich wieder anders und bringt Kraft und wertvolle Dinge zum Vorschein, aber eben nur, weil sie gerade den Winter hatte, wo sie Kräfte gesammelt hat, Kräfte gespart hat, sich zurückgezogen hat und jetzt eben neu erblühen kann und uns das schenken kann, wovon wir auch leben letztendlich, auch die Lebensmittel. Und so ähnlich ist das bei uns Frauen halt auch mit dem Zyklus, den wir haben. Und da passiert auch gerade bei den jungen Frauen eine ganz spannende Entwicklung. Wir sehen aus internationalen Statistiken, dass allgemein junge Männer immer mehr konservativ werden und junge Frauen immer liberaler werden. Das ist, hat auch wieder eine spannende feministische Komponente, müssen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Aber das führt unter anderem dazu, dass die Pille seit letztem Jahr in Deutschland nicht mehr das Verhütungsmittel Nummer 1 ist, sondern das Kondom. Und dass eben immer mehr Frauen sich damit beschäftigen, was eigentlich hormonelle Verhütung mit dem Körper macht und vor allem auch mit der Psyche macht, mit der Persönlichkeit macht. Denn die Pille zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene Arten, da sind ja auch keine Hormone drin, sondern Hormonersatzstoffe, aber die bewirken, dass man sich quasi in den Wechseljahren befindet. Sowohl von der Psyche als auch vom körperlichen Status her. Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen, die sehr jung die Pille beginnen zu nehmen, dass sie Schwierigkeiten haben, die Gebärmutter wächst nicht so weiter, wie sie es eigentlich sollte. Und auch Persönlichkeit entwickelt sich anders. Ich sage bewusst jetzt, wie bei Drogen, wenn wir die Pille konsumieren, wenn wir auf der Pille sind, dann verhalten wir uns anders und wir finden zum Beispiel auch andere Arten von Männern attraktiv und interessant und heiraten den dann vielleicht, setzen nach der Hochzeit die Pille ab und denken uns dann, wen habe ich denn da geheiratet? Und der Mann denkt sich auch so, was ist das denn für eine Frau? Ja, das ist jetzt so ein privater Aspekt, aber das ist natürlich auch im Arbeitsleben super spannend. Dieser Zyklus, durch den wir durchlaufen, wenn wir eben nicht hormonell verhüten, entspricht quasi so den 4 Jahreszeiten von der Entwicklung der Hormone von Östrogen und Testosteron und Progesteron etc. Und das bedeutet, dass jede Jahreszeit, genauso wie draußen in der Natur, verschiedene Vorteile hat und verschiedene Qualitäten hat. Und erst wenn wir uns damit beschäftigen und das erkennen, können wir halt anfangen, das auch in der Arbeitswelt zu implementieren. Und ich bin ja schon jetzt fast 10 Jahre selbstständig, fast durchgängig und nutze seit vielen Jahren schon diese Technik des Zyklus, halt zu überlegen, wenn ich meinen Kalender plane, nicht nur, wo bin ich dann gerade, bin ich da gerade in der Nähe, das passt, dann lege ich den Termin damit hin, das mache ich natürlich auch. Aber ich gucke auch immer, in welcher Zyklusphase bin ich gerade und wann weiß ich, ziehe ich mich mehr zurück und gehe mehr ins Reflektieren und bin mehr so in meinem Excel-Orga-Mindset und wann bin ich sehr, sehr, sehr offen, sehr Networking-affin und gehe auf die Party und verteile meine Visitenkarten und nutze das, um neue Ideen zu entwickeln für mein Business etc. Das heißt, da gibt es super spannende Möglichkeiten, sich anders mit sich selbst zu beschäftigen und dann natürlich auch, welche Auswirkungen das auf die Arbeitswelt hat, welche Vorteile und wie das, da sind wir wieder beim Thema Paarberatung, was wir auch beide machen, beim Thema Paarcoaching, wie sich das dann auch auf Beziehungen wieder auswirkt.
Ja, und jetzt, ich habe ja immer die dankbare Aufgabe des Teufels Advokaten hier zu spielen. Jetzt sitze ich hier als alter weißer Mann und
so ehemalig. Alt nicht.
ich muss es aber ausspielen, als mittelalter weißer Mann. Und wenn ich gucke, viele Klienten sind auch mittelalt, gut, aber auch weiße Männer, ganz viel. Das heißt, wir haben auch nach wie vor die Boards, in denen ich dann bin, sind schon 80% männlich. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin nochmal in Pharma ganz viel zum Beispiel drin oder Bundeswehr oder dann auch in relativ konservativen Branchen, sehr getakteten Branchen, das begrüße ich natürlich sehr, dass es so Pionierinnen wie dich gibt, die da vorangehen und gleichzeitig weiß ich, okay, wenn ich das Thema teasern würde, dann wäre die Ladenklappe seit Wert offen, die Augen offen und sagen was, okay, gibt ihm was zu trinken, aber was anderes, als er vorher hatte, irgendwas stimmt nicht. Das heißt, da wird man ja auf Widerstände stoßen und ich hatte jetzt mit Vera Starker noch ein schönes Telefonat bezüglich, wo entwickelt sich die Arbeitswelt gerade hin. Wir haben gerade Wirtschaftskrisen etc. Das heißt, der Trend der Arbeitswelt wird gerade eher wieder konservativer, effizienter. Und das heißt, wir dürfen mit den Argumentationslinien kommen, um solche Themen zu adressieren. Wie würdest du jetzt, wir können ja gleich einen Begriff dafür finden, eine gendergerechte Arbeitsumgebung oder weiß nicht, wie du es bezeichnen würdest, aber wie würdest du das adressieren, dass man solche Themen wieder auf die Agenda setzt oder dass man die für Frauen auch gezielt in den Unternehmen platzieren kann?
Ich würde erstmal argumentieren, was du gerade gesagt hast, dass gerade alles wieder mehr auf Effizienz getrimmt wird und deswegen zu vermeintlich standardisierten Verfahren zurückgegangen wird, dass das eigentlich genau den gegenteiligen Effekt hat. Also wir behaupten, dass es effizienter ist, aber wir belegen das gar nicht richtig. Und wenn wir es uns genau angucken, sehen wir, dass das auch gar nicht unbedingt der Fall ist. Das ist so ein bisschen wie jetzt bei dieser Back-to-Office-Home-Office-Diskussion. Es wird gesagt nach dem Motto, ja, wir wollen jetzt alle wieder zurück ins Büro, weil angeblich ist das viel produktiver und da geschehen viel mehr Ideen etc. Und es wird gar nicht geguckt, ist das wirklich so? Und auch einfach, wie wahnsinnig unterschiedlich ist das, abhängig von der Branche, von der Organisation, von den Persönlichkeiten, von den Arbeitsstilen etc. Und das Gleiche gilt für die Produktivität in diesem Sinne. Ich kann total nachvollziehen, was du ja gerade gesagt hast. Und deswegen ist das Thema, glaube ich, auch fängt erst langsam an, dass eben in viele Entscheider, wie man ja immer so schön sagt, sind Männer erstmal und sind auch tendenziell eher mittelalte bis ältere Männer, die das bisher eben auch einfach nicht, denen das nicht begegnet ist und die das auch nicht gelernt haben. Also die haben auch mal Führungsseminare besucht und da wird dann gesagt, wie man gut führt etc. Und die haben auch im Privatleben, ja, wenn wir jetzt hier rausgehen und eine Straßenumfrage machen und fragen mal sowohl Männer als auch Frauen, den weiblichen Zyklus zu beschreiben. Was passiert da eigentlich? Wie funktioniert das und wie entsteht Fruchtbarkeit? So, dann wüssten auch erschreckend viele Frauen, den nicht genau zu beschreiben, aber viel, viel mehr Männer. So. Und es gibt zum Beispiel diesen schönen Spruch unter Frauen, wenn Endometriose eine Männerkrankheit wäre, ne, das ist ja eine sehr schmerzhafte Auslagerung von uterusähnlichem Gewebe im Körper, wenn das eine Männerkrankheit wäre, dann wäre das mindestens so gut erforscht wie Viagra zum Beispiel. Und auch da sehen wir statistisch, dass so Frauenthemen unterfinanziert sind, was die Forschung angeht. Ich würde immer versuchen, mit diesem Argument zu kommen, erstmal, also je nachdem, was für eine Persönlichkeit mir da gegenüber sitzt, mit diesem Effizienzargument und dann mit diesem Argument so, hey, hast du eine Frau, hast du Töchter, hast du Schwestern etc. und Möchtest du denen diese Risiken aussetzen, die einmal mit frauenspezifischer Gesundheit verbunden sind? Und findest du es nicht auch cool, da Potenziale zu erkunden? Weil diese gleichbleibende Produktivität heißt ja nicht, dass wir weniger produktiv sind in verschiedenen Phasen des Zyklus, sondern unterschiedlich produktiv. Das ist so ein bisschen wie bei dieser Hütemethode von De Bono, ne? Wo man sich verschiedene Hüte aufsetzt und sagt, ich bin jetzt in der Perspektive des Skeptikers, ich bin jetzt in der Unterstützerperspektive, ich bin in der Magieperspektive, whatsoever. So ähnlich ist das, dass wir und das in unserem Zyklus halt, wir sind gleichbleibend produktiv, aber auf verschiedene Arten. Und wir haben in jeder Zyklusphase quasi unterschiedliche Hüte auf, die unterschiedliche Vorteile bringen und unterschiedliche Perspektiven mit reinbringen können.
Ja, find ich sehr stark. Also ich war jetzt wieder, ich hatte jetzt eine Führungskräfteweiterbildung bei einer Krankenhauskette, wo da war Führungspersonal 80% weiblich, einfach dem der Branche geschuldet, glaube ich mal, also im Gesundheits- Sozialwesen hast du einfach super, super viel mehr Frauen. Und da ging es auch wieder, wurde sich das Thema Zeit- und Selbstmanagement gewünscht. Und zum Beispiel Julie Jankowski hat ja in unserem Buch auch einen schönen Artikel geschrieben über die Chronotypen, die wir schon in dem Work-Survival-Balance-Buch von Hans Rusinek gefunden haben, ein ganz tolles Buch über die Chronotypen, wonach ich mich ja zum Beispiel stark richte, wo ich sage, okay, wann bin ich denn produktiv und wann nicht? Das heißt, The Miracle Morning, da bin ich gar nicht so ein großer Freund von, einfach früh aufstehen und dann alles machen, sondern nee, ich bin halt abends produktiv. Das heißt, ich richte meine Termine auch, wie zum Beispiel diesen Podcast, nehme ich immer zwischen 10 bis 12 auf, weil ich weiß, okay, da bin ich geistig am fittesten, da kriege ich die Leute ran und das ist am produktivsten. Und ich glaube, das wird ein total wertvolles Tool sein, wenn ich dann mit Frauen in diesen Coaching-Sachen arbeite, zu sagen, okay, wie geht es dir denn in welcher Phase, wann bist du denn wo und was liegt dir dann wo? Und ich glaube, da geht es gar nicht so stark um, dass man persönlich Sachen ausfragt, aber wirklich, womit fühle ich mich wann wohl, um dann wirklich auch den die maximale Effizienz und Produktivität rauszuholen.
Genau, das ist ein ganz tolles Beispiel mit der Chronobiologie, genau. Also jemanden, der ein Frühaufsteher ist, würdest du auch nicht sagen, ach, mach doch bis 3 Uhr nachts noch durch und dann schläfst du bis 11 Uhr aus und dann bist du produktiv. Das passt halt einfach nicht. Und genauso ist das halt auch bei uns Frauen. Dieser Zyklus, also die Winterzeit stellt die Periode dar und der Frühling ist der Zeitpunkt bis zum Eisprung, der Sommer um Eisprung herum und dann der Herbst eben die Phase vor der Blutung. Das ist genauso wie, deswegen nutzt man das Bild genauso draußen wie mit den Jahreszeiten. Also im Herbst und Winter ist man eher zurückgezogen. Man hat einen sehr hohen Bullshit-Radar. Man ist sehr fokussiert. Man hat auf einmal total Bock auf Excel-Listen und Buchhaltung und Steuererklärungen und so. Und der Frühling und Sommer sind dann so, man ist mehr extrovertierter, man ist mehr outgoing, man ist mehr netzwerkaffiner, man tanzt irgendwo bis spät in die Nacht und führt ganz viel Networking-Gespräche und hat ganz viele tolle Ideen etc. Und eben, wie cool ist das, dem das anzupassen? Also genauso wie bei Chronobiologie würde ich dann ja auch nicht sagen, wir machen das gegen deinen Strich, sondern ich versuche rauszufinden, was für eine Art von Typ bist du oder ne, für mich selbst und passt das dem dann an. Das ist ein super Beispiel. Und warum sollten wir das halt als Frauen nicht genauso machen und das auch als Unternehmen da nutzen?
Cool. Leonie, jetzt haben wir über unterschiedliche Themen schon gesprochen. Wir haben jetzt über Resilienz gesprochen so ein bisschen. Wir haben über den New York Life Van Leben gesprochen. Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, du, Danny, das brennt mir noch auf der Seele und das möchte ich wirklich noch mal gerne adressieren, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe in dem Paperwings Podcast?
Ja, und da würde ich gerne noch was einbringen, was auch in meinem Kapitel in deinem Buch, wo ich dabei sein darf, eine große Rolle spielt, nämlich das Thema Natur als Arbeitsraum und Natur als Vorbild für die Arbeit. Wir haben es ja beim Vanlife gerade schon so mit dem Thema Ressourcen und in der Frauenheilkunde gerade mit dem Thema Zyklus und wie auch die Natur als Zyklus funktioniert und Unternehmen eben eigentlich auch. Und da entsteht gerade auch eine super spannende Bewegung und mehr hin zu diesem, die Natur als Vorbild zu nutzen und als Arbeitsraum zu nutzen.
Was sind so deine Erfahrungen? Also ich bin ja gerne in der Natur, aber ich war so viel in der Natur durch meine Bundeswehrzeit. Das heißt, ich hatte sehr viel Buschleben. Ich habe sehr viel draußen übernachtet, weswegen ich heutzutage die warme Wanne so zu schätzen weiß. Und gleichzeitig verstehe ich es sehr gut, weil eines der liebsten Sachen ist Spaziergänge für Coaching. Viele Gründe. Aber wie erlebst du, wir haben ja gesagt, vorhin haben wir das Beispiel genommen, Frankfurter Bahnhof, nicht Bahnhof, sondern Frankfurter Parkplatz. Das heißt, in dem Buch habe ich auch ein Bild von dir gemalt, wo man einmal die Natur sieht und einmal die Stadt, weil du ja zwischen diesen Welten wandelst, nenne ich es mal. Was sind so deine Erfahrungen, die du jetzt in deinem Naturerleben gemacht hast?
Bei mir persönlich hat sich da durchs Vanlife einfach sehr viel verändert, weil man, auch wenn es ein Fahrzeug ist und kein Zelt, trotzdem der Natur viel, viel näher ist als in einem normalen Haus oder einer Wohnung. Also man hört mehr, man fühlt mehr, man ist anders verbunden mit dem Wetter, mit der Luftfeuchtigkeit, mit der Temperatur. Man fragt sich, heute Nacht zum Beispiel waren es, glaube ich, so 10 Grad, hatte ich die Heizung nicht an. Man hat eine andere Verbindung. Man macht nicht so die Tür und die Fenster zu und dann ist alles schalldicht und man kriegt nichts mit von draußen und ist so, ach, es gewittert ja gerade, habe ich gar nicht mitbekommen. So, das passiert einem im Vanlife nicht. Und das ist was, was ich nochmal sehr lieben gelernt habe diese letzten Jahre. Ich bin jetzt im 4. Jahr des Vanlifes bereits und habe deswegen daraus entstanden, auch jetzt gerade angefangen mit einer Bushcraft- und Survival-Ausbildung, weil ich eben dieses wirklich mal draußen schlafen, das habe ich jetzt neulich gerade bei Minusgraden im Odenwald gemacht, bei unserem ersten Modul, einfach unter einem Tarp, unter einer Plane, das mal wirklich erleben möchte und eben auch wirklich, was wir eben hatten, Feuer machen, Wasser filtern, die Natur auch nutzen zur Nahrungsbeschaffung und eben auch als Workshop-Raum, als Arbeitsraum zu nutzen. Da habe ich letztes Jahr so eine Outdoor-Facilitation-Fortbildung gemacht und ich erlebe bei mir selbst, wie wahnsinnig gut mir das tut, so mehr vom Lebensstil und vom Lebensraum her einfach verbunden zu sein mit der Natur. Und ich merke es in meiner Arbeit auch ganz stark. Also was du gerade gesagt hast, das mache ich auch oft, Walking-Coachings, dass zumindest die erste Hälfte des Coachings irgendwie als Spaziergang draußen stattfindet, an einem Ort, wo der oder die Coachee sich auch wohlfühlt. Also manche wollen mitten Potsdamer Platz in Berlin und andere wollen halt irgendwo am Waldrand, wo es ruhig und schön und gemütlich und natürlich ist. Und auch was die Arbeit von Gruppen und Teams angeht, macht das so viel aus, in der Natur zu sein. Wenn wir in einem Raum sind, dann sind wir immer automatisch limitiert. So, der Raum hat Wände, der Raum hat Türen und Fenster. Und dann sagt man so, ach, jetzt lüften wir mal in der Pause. Und wenn wir komplette Workshops und komplette Module und Einheiten draußen machen, dann sind wir immer draußen, wir haben immer diese frische Luft, wir haben es ein bisschen wärmer, ein bisschen kühler, aber wir haben erstmal diese Grenzen nicht und die Natur lädt uns auch ein, ganz anders zu denken. Also ich habe in meinem Van ja auch ein paar Pflanzen drin und du in deinem tollen Raum hier ja auch und das macht einen riesigen Unterschied. Aber wenn stattdessen das Verhältnis umgekehrt ist und um uns herum sind komplett Natur und Pflanzen und wir haben nur ein, zwei Flipcharts und ein paar Post-its dabei, das macht was mit uns. Und das führt uns vielleicht so ein bisschen wieder mehr zu dem, wo wir eigentlich herkommen. Und ich erlebe auch mit meinen Kunden immer wieder, dass viel mehr Kreativität entsteht und wirkliches, ne, wie man so schön sagt, think outside of the box, das passiert eben viel einfacher, wenn wir uns auch outside of the box befinden. Wenn wir uns im Naturraum befinden, der ja gefühlt erstmal und auch ja visuell unendlich ist.
Ja, da habe ich eine schöne Anekdote zu. Ich hatte letztens ein Führungskräfteseminar auch bei der Bundeswehr und da haben wir so Riesenaufsteller, wo du halt Soldaten siehst, die im Hintergrund getarnt sind, geschminkt. So ein riesengroßer Stoffaufsteller. Und davor habe ich einen Stuhlkreis gemacht und habe quasi aus meinen Neulandstiften so ein fiktives Lagerfeuer gebaut. Schön. Um dieses Lagerfeuer-Feeling. Ich fand es nur so ein bisschen anachronistisch, weil genau das ist eine der wenigen Institutionen, wo man eigentlich viel draußen ist und das dann kreiert. Und aber das, was du gesagt hast, natürlich simulieren wir da diese Lagerfeuersituation nach. Auch gibt's ganz tolle Bücher von Martin Permantier oder von Holger Scholz, was dieser Kreis einfach mit einem macht. Also ganz wichtig im Workshops. Und bei diesem Lagerfeuer hat man, das ist meine Erfahrung, wenn man das abends draußen macht mit Teams, du hast zwangsläufig einen wohlformierten Kreis, weil das Feuer eine Abstrahlung hat, die diesen Radius bestimmt. Und das heißt, der Kreis bildet sich immer so stark um das Feuer heranrücken, wie das notwendig ist. Und dort sind andere Zugänge möglich, da sage ich mal so, als in einem Seminarraum, wo du oft ein anderes Klima hast. Und damit meine ich schon die schlechtesten Workshops, in Anführungsstrichen, ich bin mal böse, die Firmenchefs oder Geschäftsführer, die dann sagen, naja, wir haben hier einen Meetingraum, dann machen wir das da. Ich sage, das ist nicht richtig, richtig doof. Lasst uns wenigstens rausgehen, Hotelzimmer, irgendwas. Aber wenn ihr draußen einen Hof habt oder so, lasst uns das einfach rausgehen. Und das, was du vorhin gesagt hast, ich habe vorhin dir gezeigt, wo ich meine Resilienz-Retreats mache. Und hier oben auf dem Weinberg gibt es einen Seminarraum, den habe ich gemietet, aber ich mache es immer im Sommer. Ich brauche den nie, weil wir dann rausgehen, Bierbänke und sitzen dann draußen, gucken auf den Schloss, sitzen auf dem Weinberg und da machen wir Kreativitätsworkshops. Und da hast du alle Materialien, kannst alles Mögliche machen. Und ich habe auch mit meiner Tochter so eine Waldpädagogik erleben früher gemacht, als sie noch im Kindergarten war, wo wir draußen in der Natur mit Sachen gebastelt haben und gearbeitet haben. Und du kriegst halt eine viel mehr höhere Verbundenheit eine Öffnung und es ist halt, so wie du gesagt hast, ein Unterschied, ob ich eine Seminarluft atme oder ob ich das unter einem Ahornbaum mache oder Walnussbaum.
Ja, absolut. Und was du gerade mit dem Lagerfeuer gesagt hast, das ist ein richtig schönes Beispiel, das ist ja nochmal die tiefere Ebene. In der Dunkelheit am Lagerfeuer dann nochmal sitzen. So tagsüber in der Natur ist auch schon sehr, sehr wirksam. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass wir modernen Menschen so 90% unserer Zeit drin verbringen. Und das ist natürlich 90% mehr, als sämtliche unsere Vorfahren das eigentlich gemacht haben und wofür ja als Menschen auch gemacht sind. Ne? Und wir sitzen zu viel etc. Und das kann man draußen eben alles anders gestalten. Und dann noch dieses Element, abends in der Dunkelheit, vielleicht ist es ein bisschen kühl, am Lagerfeuer zu sitzen, das ist ja das, wo wir Menschen eigentlich herkommen. Und wir haben dieses Licht und wir gucken alle gemeinsam in diese Mitte. Man kann sich nochmal anders kennenlernen. Vielleicht wird einfach mal geschwiegen, so, das ist ja auch wertvoll. Wenn ich an dieser Stelle Werbung machen darf, würde ich das gerne machen für mein Barcamp New Work. Das ist das erste New Work Barcamp mit Camp groß geschrieben, was auf einem Campingplatz stattfinden wird, nämlich vom 19. bis 21. September dieses Jahr, 2025, auf dem Naturcamp in Tulba zwischen Fulda und Würzburg. Und ich veranstalte das, weil ich die New Work-Szene eben genau mit diesen Vorteilen, über die wir gerade gesprochen haben, zusammenbringen möchte. Wirklich sich kennenzulernen, wirkliches Networking und eben nicht nur Visitenkarten austauschen in der Messehalle, sondern wirklich zusammen am Lagerfeuer sitzen, zusammen tagsüber die ganze Zeit draußen verbringen und daran arbeiten, was New Work eigentlich wirklich ist. Themenschwerpunkt wird Demokratie sein, weil ich das gerade auch nochmal einen spannenden Aspekt finde, wie das alles zusammenhängt und wie wir auch in der Arbeitswelt Demokratie mehr oder weniger leben und vielleicht noch besser leben und üben können. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn diese ganzen klassischen New Work-Veranstaltungen, die wir haben und so, wie wir uns auch kennengelernt haben, super cool, ne, tolles Frankfurter Loft und spannende im Industriegebiet mit Blick auf die Industrie und spannende Begegnungen, aber draußen hat halt nochmal eine andere Qualität und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, die Gegend kann ich nur empfehlen. Ich habe da sehr lange gearbeitet. Um die Ecke ist nämlich die Infanterieschule des Heeres, nämlich Hammelburg und das UN-Ausbildungszentrum, wo ich gearbeitet habe. Das heißt, sehr schöne Gegend. Findet auch der Einzelkämpflehrgang der Bundeswehr statt. Das heißt, Bushcraft wird da wirklich in der Gegend gelebt und noch viel cooler in Obertulba. Direkt daneben ist eine Wasserskianlage und da bin ich viel Wasserski gefahren. Gibt coole Hütten. Also, wenn euch das interessiert, ich glaube, auf der Website von Leonie könnt ihr dann das finden und kann euch schon garantieren, es wird mit Sicherheit eine großartige Veranstaltung. Ja, liebe Leonie, damit würde ich den inhaltlichen Teil auch beenden. Liebe Zürin, ich denke, ihr habt gemerkt, es gibt super viele Sachen, mit denen man über Leonie sprechen kann, total unterschiedlich, immer wieder inspirierend, aber jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Okay.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Selbstkenntnis.
Über welche berufliche Entwicklung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Meine aktuelle Fortbildung in der Frauenheilkunde.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Den Abschluss der Frauenheilkunde. Beziehungsweise vielleicht sogar noch den Heilpraktiker, mit dem ich gerade in Gedanken spiele.
Aber baue es mal ganz kurz aus. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das eine Hebammenausbildung, eine Gynäkologenausbildung? Also das ist sehr weit gefasst für mich gerade.
Genau. Nee, die Frauenheilkundeausbildung, die ich gerade mache, richtet sich eigentlich an fertige Heilpraktiker. Man kann die aber auch als Coach und Berater absolvieren. Darf dann eben anders als die fertigen Heilpraktiker hinterher nicht diagnostizieren und verschreiben. Aber man darf präventiv arbeiten und darf Aufklärungsarbeit leisten. Und das darf ich dann ab Ende dieses Sommers, wenn ich das fertig habe. Und überlege eben auch diese Heilpraktikerausbildung nochmal draufzusetzen die nächsten Jahre, weil es so unglaublich spannend ist, was sich damit alles machen lässt.
Da bin ich gespannt. Ich glaube, da werden wir vielleicht mal ein Follow-up zu machen, wenn du das dann abgeschlossen hast. Da bin ich selber gespannt
drauf. Sehr gerne.
Meine nächste Frage ist, und das ist total cool, weil du jetzt gerade vor meiner Bücherwand sitzt, welche drei Bücher haben dich besonders beeindruckt und beeinflusst?
In welchem Zeitraum? Gestern?
Vielleicht, oder? Vielleicht nimm aus unterschiedlichen Lebensphasen hier eins.
Da würde ich, es gibt so viele gute Bücher. Ich würde erstmal das Buch 4000 Wochen nehmen. Das ist ein Anti-Zeitmanagement-Buch, in dem sehr philosophisch und historisch beschrieben wird, was eigentlich Zeit ist, wie wir damit umgehen und warum sie sich nicht so planen und nutzen lässt, wie wir das eigentlich glauben zu wollen und zu brauchen. Und das hat für mich nochmal eine ganz neue Perspektive auch aufs Thema Stress und einfach auch so Dankbarkeit fürs Leben und auch wirklich nochmal ein paar spannende, konkrete Aspekte zum Thema Zeit vermittelt. Für mich ist das auch verbunden mit, das weiß ich, ob du das kennst, es gibt dieses schöne Plakat oder ich habe das so als DIN A4 ausgedruckt, wo alle Wochen des Lebens drauf sind. Also für jedes Jahr ist eine Reihe, die 52 Punkte hat. Und jede Woche, wenn eine Woche vorbei ist, fülle ich den Punkt wieder aus und sehe halt, wie viele von diesen, also diese 4000 Wochen, auf die der Autor sich bezieht, das ist, glaube ich, so, wenn man eben diese ungefähr Mitte 80 wird, die viele Menschen so werden, da sieht man, wie viel Zeit schon vorbei ist. Und das finde ich auch nochmal im Alltag ein sehr wichtiges Tool, wenn man sich denkt, ah, schon wieder eine Woche rum oder ich habe ja gar nichts geschafft oder irgendwas, sich klar zu machen, jetzt ist halt auch wieder ein Punkt weg von diesen 4000 Wochen.
Ja, also ich kenne die Übersicht sogar noch aus deinem Van. Ich habe die in Erinnerung, die hat sich bei mir eingebrannt. Ich kannte sie vorher schon und jetzt wird es ein bisschen Depri quasi, aber oder nicht Depri, sondern warum habe ich mich damals mit dem Thema Resilienz beschäftigt, als ich so mit Ende 30 in meiner Lebenssinnkrise war, wo ich ganz viele Sachen hinterfragt habe. Hatte ganz reizvolle Angebote, Geschäftsführer in München zu den Themen. Und karrieremäßig sah das alles toll aus und gleichzeitig war es genau nicht, was ich irgendwie machen wollte. Und das, finde ich, ist dieses, da ist diese Übersicht total spannend. Mein Vater ist quasi mit 60 gestorben, das heißt relativ jung, relativ früh an einer Krankheit und ganz viel Geld zur Seite gelegt, damit er sich die Rente schön machen kann und vorher lange in seinem Job dann gelitten quasi und dann konnte das gar nicht mehr genießen und diese wirkliche... Und du hast das in deinem Van so in Anführungsstrichen schön, der Van ist schön, aber diese Liste zeigt einem ganz schnell die Vergänglichkeit auf. Und wenn wir dann sagen, Mensch, jetzt spare ich noch 3 Jahre, bis ich die und die Reise machen kann und dann habe ich da 2 Wochen Reise, auf die ich 3 Jahre gespart habe und dann ackere ich wieder 3 Jahre und mache mir den Buckel krumm, in Anführungsstrichen. Und deswegen fand ich so schön, mit 40 habe ich dann quasi, oder dann habe ich meinen Traum wahrgemacht in die Selbstständigkeit mit neben allen Hürden, aber zu wissen, dass ich vielleicht schon mehr als die Hälfte meines Lebens gelebt habe und wie möchte ich den Rest meines Lebens noch leben. Und ich finde es so schön, weil du sitzt symbolisch gerade vor dem Buch von Michael Csikszentmihalyi, nämlich Flow, wo es genau darum geht. Also wann hast du dein Glücksempfinden, das hast du im Flow und das hast du dann, wenn du eigentlich die perfekte Verhältnis von Anspannung und Herausforderung hast, die du dann selbst setzen kannst. Und diese Auseinandersetzung mit dieser Punkteliste, ihr könnt ja dann mal eure durchschnittliche Lebenserwartung in der Familie mitnehmen und dann in der Industrie, das heißt, werdet ihr 80, 60, 100 und dann einfach mal die Punkte wegmachen und was will ich eigentlich bis dahin erreicht haben für mich persönlich, finde ich einen mega wichtigen Impuls und deswegen Buch habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, das einfach nochmal den Sinn da zu schärfen. Das war Buch Nummer 1.
Genau, das war Buch Nummer 1. Oh, es sind so viele. Also im Van habe ich schon mehrere Dutzend Bücher, was für ein Wohnmobil, glaube ich, schon ungewöhnlich ist. Und im Kopf natürlich noch viel mehr. Ich glaube, ich würde, du hast ja gesagt, es darf Themen gemischt sein. Als zweites Buch würde ich, glaube ich, Das Ende der Ehe von Emilia Roig nennen. Das ist ein spannendes, politisches, feministisches Buch, was sich mit dem Konzept der Ehe auseinandersetzt. Und Fragen stellt, die, finde ich, für Männer und für Frauen sehr hilfreich sind, sehr anregend sind, um das eigene Rollenbild zu überdenken, die Erwartungen, die man an den Partner, die Partnerin hat, zu überdenken und auch nochmal zu überlegen, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen und wie wir mit unseren Männern umgehen, wie wir mit unseren Frauen umgehen. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, vielleicht sind hier ein paar Zuhörerinnen dabei, die beim Thema Feminismus schon irgendwie so schon aggressiv werden. Ich finde es immer nochmal ganz wichtig zu betonen, dass die Männer auch ganz wesentlich unter dem Patriarchat leiden und dass das was ist, wofür der Feminismus mitkämpft. Und das wird in diesem Buch, finde ich, auch nochmal deutlich. Ich könnte jetzt später 5 weitere Bücher empfehlen. Aber ja, das finde ich einfach nochmal wichtig zu nennen, dass wir auch für und mit den Männern überdenken dürfen, was deren Rollenbilder eigentlich ist. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, dass 75% der Suizide in Deutschland und weltweit von Männern begangen werden, da steckt ja auch eine Info drin. Das an dieser Stelle nochmal, aber zum Thema Feminismus könnten wir auch nochmal 5 eigene Podcast-Folgen machen. Also ja, das als zweites Buch.
Ganz kurz, ich will noch kurz für die Zuhörerinnen nochmal empfehlen, das tolle Buch, weil du hast gerade adressiert, New Workman von Daniel Pau und Giacomo Fritsch.
Super.
Die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Also was ist eigentlich mit den Männern in der Welt, mit den Rollenbildern, den Rollenvorstellungen, gerade mit einem erstarkten Feminismus und einer ja auch stärker werdenden feminisierenden Arbeitswelt. Das, was wir hier gerade auch quasi promoten und was sind dann die Rückzugsräume für Männer oder wie kann man mit der neuen Männlichkeit umgehen? Mhm. Starkes Buch, tolle Leute, hört auch gerne mal rein.
Ja, super, genau. Super spannend auch mit dem Aspekt der Arbeitswelt nochmal, das mit der Wirtschaft zu verbinden, genau. Ah, drei Bücher, das ist echt jetzt eine Qual, das so zu limitieren. als drittes Buch, Thema Paarberatung hatten wir heute auch. Ich glaube, ne, du hast ja auch allgemein viele Wirtschaftsbücher-Empfehlungen hier im Podcast. Dann machen wir heute das vielleicht einfach ein bisschen anders. Zum Thema Paare würde ich das Buch Relationships oder auf Deutsch Beziehungen von der School of Life empfehlen. Die School of Life ist ein philosophisches Institut. Die gibt's in London und in Berlin. Die haben einen YouTube-Channel. Die machen Bücher, die machen Essays auf YouTube. Da kann man Kurse belegen. Und die wenden quasi Philosophie an, um irgendwie einen hilfreichen Blick auf die moderne Welt zu bekommen. Und dieses Buch, Relationships oder eben Beziehungen, ist wahnsinnig inspirierend. In kleinen Kapiteln kriegt man ganz viele Infos, wo das eigentlich so herkommt, was wir heutzutage für ein Bild, für vermeintliche Anforderungen an Liebesbeziehungen haben, wo das historisch herkommt und wie wir mit ganz verschiedenen Themen umgehen können in einer Beziehung. Und hat mir, als ich das vor mehreren Jahren nach meiner letzten Trennung entdeckt habe, nochmal ganz, ganz, ganz viele Impulse gegeben, die letztendlich auch dazu geführt haben, dass ich jetzt auch Paarberatung mache, wie wir Beziehungen anders gestalten können. Und das hängt ja auch wieder ganz groß dann mit unserer Zufriedenheit, unserer Gesundheit und dem Arbeitsleben zusammen. Und deswegen, ja, vielleicht diese drei, vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Buchempfehlungen, die aber, glaube ich, eigentlich alle doch Sinn ergeben.
Ja, total cool. Ein wunderschöner Mix. Und ich behaupte, es ist ein wunderschöner Mix, weil ich kenne sie noch nicht, die Bücher, aber ich habe sie mir aufgeschrieben. Und ich denke, sie werden zeitnah mein Regal bereichern. Welcher Glaubenssatz hat dich in deinem Leben behindert?
Da sind wir jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen feministisch unterwegs, aber wie nicht nur, aber vielen Frauen, war das bei mir oder ist, glaube ich, immer mal wieder dieser Glaubenssatz, dass ich richtig fertig sein muss mit irgendwas, um es anwenden zu können. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, der das eben torpediert, dieses Start before you're ready. Und das ist was ich bei mir immer wieder feststelle, dass ich da besser drin werde. Ich will es jetzt gar nicht so feministisch gestalten, aber es ist einfach so, dass wir aus Studien wissen, dass Männer tendenziell eher denken, wenn sie zum Beispiel auch Thema Wirtschaft, ja, ein Jobangebot kriegen für eine Position so hoch, wie sie die noch nie hatten, denken sie so, ja, super, so das, da habe ich die Kompetenzen für, das habe ich noch nie gemacht, aber so Pippi Langstrumpf-mäßig, das kriege ich auf jeden Fall hin. Und wir Frauen denken so, ah, das habe ich noch nie gemacht und vielleicht mache ich da jetzt lieber vorher nochmal diese drei Fortbildungen, damit ich die Position dann auch wirklich ausfüllen kann und ich sage das jetzt ab, aber vielleicht kriege ich in 5 Jahren ja wieder die Chance, das anzunehmen, so, ne, ist wirklich statistisch einfach so, gibt sicherlich auch Gegenbeispiele, ja, und das ist was, wo ich bei mir selbst immer wieder merke, auch so die eigenen Grenzen zu sprengen, jetzt mache ich gerade diese ganz verschiedenen Themen, mit denen ich das, was ich eigentlich mache, dieses Feld Unternehmensberatung, mit denen ich das erweitere, also diese Outdoor-Sachen, die Paarberatung, das mit der Frauenheilkunde. Und da ist dann immer erstmal wieder die Frage, okay, ich finde das selbst spannend und ich sehe auch den Zusammenhang mit der Wirtschaft, aber auch wie wird das von außen betrachtet, wenn man auf einmal so unglaublich vermeintlich unterschiedliche Themen zusammenführt. Und das ist so ein Glaubenssatz, der bei mir immer wieder aufploppt und wo ich aber besser drin werde, den immer wieder zur Seite zu stellen und zu sagen, nee, start before you're ready, du musst irgendwo anfangen, stütze dich in diese Themen. Genauso wie beim Van-Ausbau, ich hatte keine Ahnung von Handwerk, ich habe mich intensiv eingearbeitet und ich habe jetzt einen Van, der hält und fährt und inspiriert und wo Leute sagen, oh cool. Und wo ich selbst sage, oh cool.
Ja, absolut. Also ich kann das nur, weil das ist ja, es ist ja nicht ein Inselhopping, sondern es ist ja immer ein Weg bauen, den man weitergeht.
Oh, schön gesagt, ja.
Also der Weg ergibt sich ja, den du läufst und warum mache ich jetzt solche Beratungen? Warum, ich wollte ja nie Personal Coach an sich sein. Ich war Unternehmensberater, Managementberater. Dann bin ich ins Coaching gegangen, da habe ich gemerkt, okay, die richtigen Profis haben eine Coaching-Ausbildung gemacht. Dann hat es gleich Sinn gemacht, das Personal mitzumachen. Ja, warum? Mhm. Weil sich hinter den geschlossenen Türen, du redest über Job, über Führungskräfteentwicklung. Ja, aber warum performt der gerade nicht? Es liegt nicht daran, dass er performt, weil er die Ausbildung nicht gut genug ist, sondern weil er zu Hause kriselt. Mhm. Und dann brauchst du halt als Coach da die Kompetenzen. Und wenn du dann das Vertrauen da bekommen hast, dann sagen die Menschen, Danny, kannst du nicht mal mit meiner Frau und mir zusammenreden? Und dann sitzt du plötzlich da. Und ich glaube, da muss es dann, dann ist es einfach schön, wenn du Gesamtzusammenhänge verstehst, kennst und einordnen kannst und dann aus der systemischen Perspektive das dann einfach auch mit den Werkzeugen auch hinbekommst. Und ich glaube, mal böse gesprochen, wenn man jetzt die Frauenheilkunde mit reinnimmt, warum ist die Frau da so und so drauf? Warum eskaliert es in der Situation schon? Ist das ja wieder wie so ein Lego-Baustein. Jetzt gucke ich gerade auf meine Lego-Figuren, die da gerade stehen.
Die uns ja auch einen. Wir machen ja auch beide Lego Serious Play.
Die uns auch einen. Da gab es mal so ein, hatte ich mal eine ganz großartige Führung im Finanzministerium mit einem ganz tollen Begleiter, der gesagt hat, naja, wenn ich meinen Kindern beibringe, was sie lernen sollen, warum Schule so wichtig ist, jeder Baustein baut halt irgendwann ein Haus. Mhm. Und das ist das Fundament. Man weiß nie, wie das Haus dann irgendwann aussehen wird und ob man diesen Baustein braucht, aber dann ist er halt da. Und ich glaube, dieses mach es einfach, stell es raus. Ich glaube, das ist neben dem USP, neben der Positionierung einfach schön und bereichernd und auch dann für die Klientinnen einfach von hohem Mehrwert.
Total. Ich bin ja auch Systemhackerin und ich liebe, wie die Dinge zusammenhängen und wie auf einmal was total viel Sinn ergibt, wenn man es einfach aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und das ist ja eine Superkraft, sowohl als Mensch als auch als Berater.
Und Superkraft ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage, nämlich welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Also ist jetzt philosophisch erstmal wieder die Frage, was Erfolg jetzt ist und
gemeint. Bist du glücklich mit deinem Leben?
Ja. Ja, das würde, für mich würde ich auch, genau, das würde ich auch als, wie der bisherige Weg gegangen ist, welche Entscheidung ich früher oder später getroffen habe, wer ich jetzt gerade bin, ja, das würde ich sagen, dass ich damit zufrieden bin. Und das, ja, wenn man möchte, kann man das als Erfolg definieren, genau. Welcher Glaubenssatz hat mich dazu gebracht? Ich würde sagen, die Feststellung, ja, eben, ja, Glaubenssatz ist so, das ist halt so eine innere Wahrheit. Und also das ist es ja auch, ne? Ja. Und es fühlt sich schwer, das als Glaubenssatz zu betiteln, weil es sich wie eine innere Wahrheit anfühlt.
Gerne reframe.
Ja, genau, genau. Ja, anscheinend dieser vielleicht manchmal naive und vielleicht manchmal optimistische, aber doch irgendwie Realismus, dass ich ganz unterschiedliche Sachen schaffen kann, dass ich dem meinen Interessen nachgehen kann. Also ich war mit 20 auf Weltreise alleine. Ich habe das mit 23 mit dieser Bahncard 100 Sache gemacht. Ich habe mit Ende 20 ein Van ausgebaut, obwohl ich mehr als IKEA-Aufbau noch nicht gemacht habe. Das ist, glaube ich, ich habe da einen sehr starken Drive und dahinter steckt ja bestimmt auch der Glaubenssatz, dass ich das irgendwie schaffen kann, wenn ich wirklich motiviert, neugierig und lernwillig daran gehe.
Ja. Finde ich nochmal einfach einen starken Impuls. Mädels, traut euch. Jungs natürlich auch, aber als Vater zweier Töchter und da wir heute ja den Feminismus-Part so ein bisschen abdecken wollen, auch im Podcast, Mädels, traut euch. Bevor die Jungs trauen sich, die sagen dann schneller eher ja als ihr. Lasst euch die Chance nicht wegnehmen. Ich kann das nur bestätigen, ich werde immer frecher und oh cool, ich kann 2 von 5 Sachen, die da stehen, ich bewerbe mich.
So. Ja, genau.
Und die Frau sagt, ich kann 4,5 von 5 Sachen, ich trau mir das nicht zu. Also traut euch, Mädels. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Die erste ist die, dass Alltag und Abenteuer vereinbar sind. Das habe ich als Studentin gelernt, als ich 4 Jahre lang diese Bahncard 100 hatte und die meiste Zeit davon keine eigene Wohnung. Und dadurch ja auch selbstständig geworden bin, weil das durch die Medien ging und ich dann einen Buchvertrag bei Fischer in Frankfurt bekommen habe. Das würde ich sagen, ist so das erste Learning, was für mich ganz wesentlich ist, weil es eben genau das ausschließt, was wir eben besprochen haben. Diesen Glauben, dass ich jetzt einfach leide und dann bin ich irgendwann in Rente, was ja für uns junge Leute sowieso utopisch ist, und dann habe ich die Freiheit. Also das, glaube ich, ist der erste Glaubenssatz, oder die erste Erkenntnis, jetzt sind wir bei Erkenntnis, die erste Erkenntnis, Abenteuer und Alltag können zusammen stattfinden und müssen sich nicht ausschließen. Die zweite ist die Erkenntnis, dass ich einfach eine sehr selbstständige Persönlichkeit bin. Also ich bin selbstständig geworden, bevor ich nach dem Masterabschluss dann mal kurz richtig angestellt war. Ich war im FSJ vor dem Studium schon mal angestellt, aber es ist ja was anderes. Das ist die Erkenntnis, wie du es gerade gesagt hast, Selbstständigkeit ist sehr komplex, sehr anstrengend, sehr herausfordernd, viele Möglichkeiten, viel Anstrengendes. Aber das ist eine für mich wesentliche Erkenntnis, dass ich, glaube ich, auch einfach keine gute Angestellte wäre. Also das ist so, das ist genauso, wie ich sehr glücklich Single bin. Ich bin total offen für eine Beziehung, aber es müsste schon jemand sehr Passgenaues sein, damit das passt. Und das Gleiche gilt für mich auch für einen potenziellen Angestelltenjob.
Ich stelle mir gerade vor, wir nehmen jetzt in meiner Coaching-Praxis auf, das ist ein bisschen größerer Raum und nebenan ist mein Lager und mein Podcast-Raum, wo ich aber auch einen kompletten Arbeitsplatz habe. Und ich stelle mir gerade vor, wie Leonie da sitzen müsste als eine Angestellte. Und das ist das gleiche, kompletter Widerspruch. Das heißt, kann ich auch gar nicht vereinbaren,
das Bild. Ja, danke schön. Das freut mich, dass du das bestätigst. Man denkt ja manchmal so, ne, wir wissen ja als systemische Coaches, dass wir nicht alles glauben sollen, was wir denken und fühlen, aber manchmal ergibt das doch Sinn. Und das ist, glaube ich, so die zweite Erkenntnis, dass ich daran immer weiter fleißig arbeiten werde, dass ich selbstständig bleiben kann. Das ist für alle besser. Ich bin wirksamer und die anderen auch. Die dritte Erkenntnis. Was hast du gesagt, die für beruflichen...
Welche Erkenntnisse?
Ah, ja.
Du kannst es auch auf dein privates Leben übertragen. Ne? Mhm. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? Du kannst aber auch, da das bei dir sehr verwoben ist, auch die privaten mit reinnehmen.
Nee, ich würde sagen, das, was wir eben so angesprochen haben mit der Frauenheilkunde und der Bushcraft und Zivilschutz und so. Die dritte Erkenntnis, dass ich einfach ein Mensch bin, der sehr divers interessiert ist und dass das kein Hobby sein muss, sondern es auch ganz viele Anschlusspunkte für meinen Beruf gibt und dass es nie festgelegt ist. Also ich habe meine Selbstständigkeit als Autorin angefangen mit diesem Buch, dann kamen Lesungen, es kamen Vorträge, jetzt Coachings, Beratungen, Trainings etc. Und das geht immer weiter und die Methoden verändern sich und die Inhalte entwickeln sich auch. Das ist, glaube ich, meine dritte Erkenntnis.
Sehr cool. Welche Menschen inspirieren dich?
Menschen, die versuchen, authentisch ihren Weg zu gehen und die Dinge auf ihre Weise zu machen. Ja.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Mit Loriot, weil ich seit meiner Kindheit mit seinem Humor aufgewachsen bin. Wir gucken immer Weihnachten bei Hoppenstedt, so hat das alles angefangen. Und dann habe ich irgendwann im Bachelor eine Hausarbeit über Papa Anton Porters geschrieben und zusammen mit Kommunikationspsychologie, Schulz und Thun und so. Und ich würde Loriot gerne erstmal selbst erleben und zweitens auch ins Gespräch mit ihm über diese krassen Gegensätze kommen, die er erlebt hat. Er war ja im Krieg und hat danach diese Kunstausbildung und das Zeichnen und das Humoristische entdeckt und, glaube ich, ein sehr spannendes Erlebnis dieser Nachkriegsgesellschaft gehabt. Und das würde mich sehr interessieren, weil wir ja gerade uns auch wieder in einem Modus befinden, wo das Ernste und das Humoristische sehr nah beieinander sind. Und das würde mich interessieren, darüber mit ihm zu reden.
Sehr spannend. Wurde noch nie genannt hier.
Nicht?
Im Podcast, nee. Deswegen da bei 217 Folgen jetzt. Teile ich. Cool. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Weiter so. Also, ich würde sicherlich, wenn ich die Zeitreisemöglichkeit hätte, versuchen, einige Erkenntnisse, die ich jetzt habe, schon mal ihr nahezulegen, um vielleicht manche Fehler in Anführungszeichen oder Fehler nicht zu machen oder Anstrengendes zu vermeiden oder so. Aber das ist ja das Tolle daran, dass Zeitreise nicht funktioniert. Wir wollen es halt immer einfach haben im Leben. Aber die Person, die man jetzt ist und die Möglichkeiten, die man jetzt hat und die Erkenntnisse, die man jetzt hat, wie man durchs Leben geht, hat man sich ja alles erarbeitet. Vor allem auch immer durch die anstrengenden und die schmerzhaften Bereiche und Abschnitte im Leben. Und ja, insgesamt würde ich aber sagen, weiter so. Also auch die Individualität, mit der ich damals schon unterwegs war, Ich hatte so meine Daniel-Kübelberg-Phase auf dem Gymnasium, da bin ich dann mit Schottenrock und Krawatte rumgelaufen. Und da hatte ich meine Bollywood-Phase, als meine Mutter und ich nach Indien gereist sind, als ich 13 war. Da bin ich mit so einem Bindi rumgelaufen und ich bin gern zur Schule gegangen mit dem Mobbing, das war dann nicht so cool. Aber ich habe rückblickend merke ich, dass ich schon immer ausprobiert habe, wer ich bin und sein möchte und welche Anteile ich in mir habe. Und das finde ich rückblickend cool und deswegen würde ich sagen, weiter so. Dann entwickelst du dich in die Person, die ich jetzt sein darf. Und wenn du den Weg nicht gegangen wärst, wäre ich jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin.
Schön. Wir haben über deine Punkte im Van schon gesprochen. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich zufrieden bin mit dem, wie ich gelebt habe. Dass ich mutig war, das auszuprobieren, wo ich Mut brauchte. Und dass ich wirksam gewesen sein möchte. Ich möchte Menschen inspirieren, genauso wie ich inspiriert werde. Ich möchte Menschen helfen, genauso wie mir geholfen wird. Und ich möchte mir meine eigene Perspektive aufs Leben erarbeitet haben.
Schön. Willkommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Finde ich schwierig zu beantworten. Ich habe in meinem Kopf selbst so ganz viele Insider mit mir selbst. Also in verschiedenen Situationen, wenn irgendwas schief geht oder wenn irgendwas voll gut läuft oder wenn ich mit irgendwas Glück gehabt habe, dann habe ich da so Sprüche, die so aufploppen. Aber ich würde sagen, dass ich nicht das eine große Motto habe. Nee.
Gut. Dann, was würdest du, ich sag mal den Mädels oder Frauen, weil ich hatte jetzt einen starken Männermonat hier im Paperwings Podcast. Jetzt darf wieder ein starker Frauen-Podcast sein. Was würdest du den Frauen da draußen raten, vielleicht als Appell?
Stellt alles in Frage. Lernt, also stellt eure Erziehung in Frage, eure Beziehungen, eure Arbeit, das, was ihr über euch selbst glaubt. Beschäftigt euch mit eurem Körper, mit dem weiblichen Zyklus. Beschäftigt euch mit euren Kompetenzen und mit euren Zielen. Beschäftigt euch mit Demokratie und dem Patriarchat und engagiert euch für euch selbst. Es kommt niemand, um uns zu retten. Wir können uns selbst und zusammen retten und dann können wir auch noch andere Leute retten. Und eine Frau zu sein, war geschichtlich nie besonders einfach. Es ist gerade verhältnismäßig einfach bei uns hier jetzt gerade noch in Mitteleuropa im Gegensatz zu den meisten Frauen, die hier gelebt haben. Lass uns was draus machen.
Sehr cool. Ein wunderschönes Ende für dieses Gespräch. Es war, wie ich erwartet habe, sehr vielfältig, inspirierend und bereichernd. Ich habe gesagt, der Titel des Thema oder das Thema ist, wie lebt's in einem New Work Van? Und ich glaube aber, eigentlich haben wir hier etwas abgebildet, was passend zu unserem nächsten oder gemeinsamen Buch ist, New Work und Resilienz. Ich glaube, das hast du hier eigentlich hervorragend abgebildet. Von daher vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Danke dir für das tolle Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.